ARD. Russisches Geld, Drohungen aus den USA, Sanktionen, Abhängigkeiten und Lobbyismus. Und die Frage, werden die Hintergründe jemals aufgeklärt? Im Fokus der Aufarbeitung Mecklenburg-Vorpommern und prominente Politiker, die sich in diesem Jahr in Schwerin die Klinke in die Hand geben. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen, wir sind Zuhören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Es geht um die Klimaschutzstiftung und den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss dazu. Hintergrund ist ja die Errichtung der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, so heißt sie offiziell. Sie ist im Januar 2021, also vor 4 Jahren, gegründet worden, auch um die Fertigstellung der Erdgasleitung Nord Stream 2 unter Umgehung der US-Sanktionen zu ermöglichen. Bei der Geschichte geht es also um die große Weltpolitik, um Energieabhängigkeiten und im Mittelpunkt eben Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr wird es in diesem Ausschuss ganz besonders spannend, denn eine ganze Reihe hochrangiger Politiker aus Berlin und Schwerin, die geben sich eben hier die Klinke in die Hand, wie ich vorhin schon sagte. Schröder, Scholz und Schwesig, wunderbare Alliteration, also Ex-Bundeskanzler, Bundeskanzler und Ministerpräsidentin. So, worum geht's denn da im Kern überhaupt? Warum müssen all diese Politiker hier als Zeugen aussagen und was hat dieser Untersuchungsausschuss bisher überhaupt gebracht? Ich gebe ehrlich zu, mir ist bei all den Berichten rund um die umstrittene Klimastiftung, zwischendurch ist es mir schwer gefallen, den Überblick zu behalten. Und deswegen habe ich mir Hilfe geholt heute von zwei, die sich nicht vor langen Ausschusssitzungen und Aktenbergen einschüchtern lassen. Die beiden haben durchgezogen aus der Politik- und Rechercheredaktion Anna-Lu Beckmann und Michael Klingemann. Hallo euch beiden.
Ja, hallo.
Hi.
So, wir kommen gleich nochmal natürlich zu den Knackpunkten. Aber zunächst erstmal die Frage, was ist denn jetzt gerade, also wir zeichnen Ende Januar auf, was ist gerade jetzt so spannend?
Ja, spannend ist der ehemalige Kanzler und Gaslobbyist Gerhard Schröder, sagt aus im Untersuchungsausschuss. Wir wissen ja alle, er ist schon lange ein guter Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, mit dem er ja nicht nur Nord Stream 1, sondern auch Nord Stream 2 dann auf den Weg gebracht hat. Und dafür hat er dann, auch als er nicht mehr Kanzler war, sondern nur noch als Gaslobbyist gearbeitet hat, hat er seine Kontakte auch zu den SPD-Genossen hier im Land genutzt. Wohl auch, um den Nord Stream 2-Chef Matthias Warnich hier Türen zu öffnen. Mhm. Und Matthias Warnich, genau der ist auch im Januar als Zeuge im Ausschuss geladen. Und da wird es dann vor allem spannend, ob vielleicht von ihm die Stiftungsgründungsidee mit eingebracht worden ist und wann er das erste Mal mit Ministerpräsidentin Schwesig über genau diese Stiftung gesprochen hat.
Okay, da gehen wir gleich noch mehr drauf ein. Bevor wir jetzt aber weiter tiefer einsteigen, müssen wir vielleicht erstmal zwei Dinge klären. Was ist eigentlich genau ein Untersuchungsausschuss oder parlamentarischer Untersuchungsausschuss? Das ist ja ein Gremium, das eingesetzt werden kann vom Parlament, wenn der Verdacht besteht, dass bei der Regierung irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Ist also ein Kontrollorgan. Der Ausschuss, der hat dann auch Sonderbefugnisse, der kann zum Beispiel Zeugen laden, wie wir gerade gehört haben, und Beweise aufnehmen. Habe ich was vergessen oder wusste ich das noch richtig?
Nee, das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Zusammenfassung. man sagt ja häufig, der Untersuchungsausschuss, der ist das schärfste Schwert der Opposition, so kann man das bezeichnen. Das liegt einfach daran, dass die Minderheit einen solchen Untersuchungsausschuss, also die Minderheit im Parlament, einsetzen kann und Dinge untersuchen kann. Und zwar immer die Frage, hat es ein Fehlverhalten von Regierenden, von Regierungen gegeben? Und dann gibt es verschiedene Phasen. Also jetzt gerade sind wir in der Phase der Beweisaufnahme. Da können die Abgeordneten mit entsprechenden rechtlichen Befugnissen Akten sichten, Akten anfordern, Zeugen laden, Sachverständige um Einschätzungen beten. Und danach kommt dann irgendwann die Phase, ich sag mal, der Deutung, der Einordnung dessen, was man in der Beweisphase alles gehört hat oder sich durchlesen konnte. Und dann müssen die Abgeordneten, die dort in diesem Untersuchungsausschuss sitzen, einen gemeinsamen Abschlussbericht schreiben. Sie versuchen die Frage zu beantworten, ob es eben Fehlverhalten gab. Und häufig ist es so, dass sie dann auch Handlungsempfehlungen ausschreiben in eben jedem Abschlussbericht. Und so sollen mögliche vermeintliche Fehler aufgearbeitet werden. Man muss aber auch sagen, ein Untersuchungsausschuss ist, wie du ja schon eben gesagt hast, ein Gremium, das von einem Landtag oder von einem Parlament eingesetzt werden kann und in dem dann eben auch Politiker sitzen mit eben ihren unterschiedlichen politischen Interessen und auch Antrieben und Zielen. Ganz konkret jetzt am Beispiel jetzt in Schwerin bei diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wir sagen kurz immer PUR, zur Klimastiftung, da sitzt die CDU in der Opposition und die will ein Fehlverhalten einer Landesregierung aufdecken, an der sie selbst damals beteiligt war und sogar drei Minister damals stellte. Okay. Das hat zumindest für manch einen Beobachter schon einen merkwürdigen Beigeschmack und deswegen ist wirklich wichtig zu sagen, dass so ein U-Ausschuss oder ein PUR, der besteht eben nicht aus neutralen Beobachtern.
Das ist ganz wichtig für den Hintergrund, ja genau. Die zweite Sache, die wir vielleicht erstmal klären müssen, ist, was genau ist denn jetzt diese Klimastiftung?
Ja, du hast es vorhin einmal schon mal aufgeführt. Die Klimastiftung wurde eigentlich ziemlich genau vor 4 Jahren gegründet. Und die Stiftung, die sollte zwar Projekte für Klima- und Umweltschutz starten, aber auch beim Weiterbau von Nord Stream 2 behilflich sein. Damals gab es ja, wir erinnern uns, amerikanische Sanktionen, die sich eben gegen die Pipeline richteten.
Ja, und von diesen Sanktionen haben sich die Unternehmen, die beim Bau von Nord Stream 2 beteiligt waren, haben sich bedroht gefühlt und haben sich teilweise auch zurückgezogen. Und so schien dann die Fertigstellung der Pipeline bedroht zu sein, ins Stocken zu raten. Und da sollte die Stiftung dann so als eine Art juristisches Schutzschild fungieren und die Unternehmen vor Sanktionen schützen, so zumindest die Idee und dann auch später in der Praxis so umgesetzt. Denn so staatliche Organisationen wie diese Stiftung, die waren von den Sanktionen geschützt. Und darüber, über die Gründung dieser Klimaschutzstiftung, wurde im Landtag damals auch abgestimmt, vor ziemlich genau 4 Jahren. Hm. Und man muss auch tatsächlich sagen, kein Abgeordneter hat damals dagegen gestimmt.
Okay, also damals waren sie alle begeistert. Jetzt ist die Stiftung ja aber mittlerweile ziemlich umstritten. Warum das denn?
Ja, kurz und knapp gesagt, weil die Stiftung nicht nur, sagen wir mal so, wie es verkauft wurde, behilflich war dabei, die Pipeline weiterzubauen. Im Grunde kann man rückblickend sagen, sie war schon maßgeblich daran beteiligt. Es gibt auch Einschätzungen, die sagen, ohne diese Stiftung wäre die Pipeline gar nicht fertig gebaut worden. Ja. Und dazu nochmal zur Erinnerung, wir können mal reinhören, was Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin, vor 4 Jahren in der Landtagsdebatte zur Gründung dieser Stiftung gesagt hat.
Hauptzweck dieser Stiftung ist Klima- und Umweltschutz. Wir haben nicht vor, dass diese Stiftung diese Pipeline baut oder betreibt. Es geht lediglich darum, dass die Stiftung die Möglichkeit hätte, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Pipeline fertiggestellt wird.
Das war dann ja aber ein bisschen anders, oder?
Ja, die Realität, die sah dann tatsächlich so aus. Die Stiftung, die kaufte beispielsweise ein Schiff und die beauftragte gut 80 Dienstleister, also Firmen, um die letzten Arbeiten dann an der Pipeline durchführen zu können. Und das gesamte Auftragsvolumen, das lag bei mehr als 160 Millionen Euro. Und das kam alles erst später raus. Deswegen seien einige Landtagsabgeordnete von damals, sie fühlen sich jetzt rückblickend doch getäuscht.
Also war eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen, oder?
Ja, hat als Wirtschaftsunternehmen fungiert, kann man schon sagen. Hat da auch Geld ausgegeben, das man sich dann später von Nord Stream 2 wiedergeholt hat, diese 160 Millionen Euro. Denn die Stiftung selbst, die hatte ja eigentlich Geld für Klimaschutz, nämlich 20 Millionen Euro von Nord Stream sollten fließen und sind auch geflossen in die Stiftung. Das Land hatte sich selbst auch beteiligt und hat 200.000 aus dem Landeshaushalt damals als Stiftungskapital eingezahlt.
Ja, und man muss sagen, einfach viele Beobachter, die kritisieren, die Landesregierung, die habe in diesem ganzen Prozess viel zu viel Einfluss von der Nord Stream 2 AG zugelassen. Und das ist ja, muss man einfach dazu sagen, eine Tochterfirma von Gazprom. Also wir sprechen von einem russischen Staatskonzern. Und das, so diese kritischen Stimmen eben, das sei schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs einfach eine doofe Idee gewesen, ganz platt gesagt.
Ich greife das mal auf mit der doofen Idee. Das ist ja nicht gleich was, was offiziell untersucht werden muss von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Also warum ist der denn jetzt eingesetzt worden konkret nochmal?
Ja, die Opposition sagt, sie will genauer wissen, was da passiert ist und wie das gelaufen ist und stellt zum Beispiel Fragen, von wem kam die Idee zur Stiftung? Kam die aus Russland? Ist die Landesregierung da irgendwie beauftragt worden? Ist ihr nahegelegt worden, jetzt mal so eine Stiftung zu gründen, damit dieses wichtige Projekt, die Ostsee-Pipeline, fertig gebaut werden kann? Mhm. Wie weit hat Russland da den Ton angegeben, der Landesregierung vielleicht sogar gesagt, was sie tun soll?
Also über allem steht, vielleicht kann man es so runterbrechen, die Frage, haben wir in Mecklenburg-Vorpommern ein Lobbyismusproblem? Und da muss man sagen, die Regierungsfraktionen, also auf der Seite der SPD und auch auf der Seite der Linken, da heißt es auf diese Frage nein. Alles super, wir haben kein Problem. Allerdings braucht die Opposition ja ihre Stimmen nicht, um einen solchen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und deswegen, durch diese Minderheitenrechte, ist der Untersuchungsausschuss zustande gekommen, auch wenn eben die rot-roten Fraktionen, also die Regierungsfraktionen, das so nicht sehen.
Also seit 2022 gibt es diesen Untersuchungsausschuss. Ich habe es ja schon zugegeben, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Deswegen vielleicht jetzt nochmal im Schnelldurchlauf zum Erinnern. Was ist seitdem passiert? Eine Menge, das weiß ich.
Ja, also wenn man sich einfach mal die reinen Zahlen anschaut, mehr als 230 Beweisanträge wurden im Ausschuss beraten. Das hat mir jetzt nochmal die Landtagsverwaltung so aufgeschlüsselt. Eine Handvoll Sachverständigen, die kamen bereits zum Wort und wurden befragt und um ihre Einschätzung gebeten. Und bis Mitte Januar 2025 fanden etwa 60 Zeugenvernehmungen in Schwerin statt. Berge von Akten, Mails und auch Terminkalender wurden angefordert, zum Beispiel ja bei der Landesregierung. Und ja dann auch durchgearbeitet.
Wobei man ja sagen muss, so richtig vollständig und alle Akten, die sie gerne hätten, sind noch gar nicht alle da.
Das stimmt.
Da hoffen sie auch noch auf den einen oder anderen Aktenordner. Ja, aber schauen wir mal, was da inhaltlich so besprochen wurde. Also die Abgeordneten, die hatten sich nämlich darauf verständigt, wie man in diesem Ausschuss vorgeht und haben gesagt, wir arbeiten das chronologisch auf. Mhm. Also sprich, inhaltlich ging es dann zu Beginn erstmal so um ganz grundsätzliche Fragen, wie und warum entstand überhaupt die Idee, dass es noch eine zweite Ostsee-Pipeline braucht von Russland aus nach Deutschland. Was sagen Experten, war die Leitung überhaupt notwendig? Dann, wie haben die Ämter bei den entsprechenden Genehmigungsverfahren gearbeitet? Also gerade am Anfang hat sich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss vor allem mit Themen befasst, die ja teils 10, 15 Jahre her sind.
Und das danach, weiß doch dann keiner mehr, wie es damals war,
ja,
oder?
Ja, da guckt man in Akten, lädt Zeugen vor und am Ende war es vielleicht gar nicht so spannend, wie viele gehofft haben, dann so eine Zeugenvernehmung.
Ja.
Weil das dann natürlich auch behördliche Genehmigungsverfahren sind, über die da zum Teil auch gesprochen wurde. Dann wurden einige Mitarbeiter der Landesverwaltung befragt, da spricht man häufig so von der Arbeitsebene. Naja, und jetzt in diesem Jahr, da wird es dann eigentlich so richtig spannend, weil halt die politische Ebene nun vorgeladen wird, also aktuelle und ehemalige Staatssekretäre, Minister und auch Regierungschefs, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene.
Jetzt waren die Erwartungen hoch, ne? Entnehme ich dem, was ihr erzählt. Ne? Also werden die großen W-Fragen gestellt. Was hat es denn jetzt bisher alles gebracht?
Ja, ich glaube, wenn man die Frage, was hat es gebracht, jetzt mal aufwirft, dann ist ganz, ganz wichtig, immer zu schauen, wem man das fragt und wer dann letztendlich antwortet. Da gehen die Meinungen wirklich sehr weit auseinander und fallen sehr, sehr unterschiedlich aus. Deswegen haben wir mal den Politikwissenschaftler Wolfgang Muno von der Uni Rostock gefragt, wie er das eigentlich beurteilt. Wie er das beobachtet, wie er die letzten Jahre wahrgenommen hat. Und er sagt, Kurzfassung jetzt von mir zusammengefasst, richtig Fassbares ist kaum rausgekommen, aber die Einflussnahme Russland, die ist seiner Meinung nach belegt worden. Aber wir können ja mal reinhören, was er mir im Interview erzählt hat.
Lobbyismus, ne? Einflussnahme, klar. Aber in dem Falle sehe ich jetzt nicht Einflussnahme zum persönlichen Vorteil. Das ist in keiner Weise aufgedeckt worden, sondern eher tatsächlich Lobbyismus. So wie der Untersuchungsausschuss ja gezeigt hat, hat man sehr eng mit Gazprom und mit Beratern zusammengearbeitet und hat sich da dann auch, wie so, naja, man könnte sagen, man hat die Vorschläge dann übernommen. Die einen sagen, hier wurden dann Sachen diktiert, die anderen sagen, wir haben Anregungen und Vorschläge übernommen.
Tja, also Einflussnahme aus Russland, das sagt Wolfgang Uno, das ist schon nachgewiesen worden. Das kann man aus den bisherigen Sitzungen sehen. Und so ähnlich fällt auch das vorläufige Fazit des CDU-Obmanns Sebastian Ehlers aus und auch des FDP-Obmanns im Ausschuss René Domke.
Obmann sind die sind die Vorsitzenden, ne, von den verschiedenen Parteien in den Ausschüssen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ne?
Nein, Obmann ist ein Abgeordneter, der sowieso sonst im Landtag sitzt. Genau. Und Obmann ist quasi der entsendete Abgeordnete in diesen Ausschuss.
Gut. Genau. So, mit denen haben wir auch gesprochen und die sagen auch, ja, die russische Einflussnahme, das hat man schon ganz spannend rausbekommen und erzählt bekommen. Aber viele Fragen seien auch noch offen.
Spannend ist, glaube ich, schon zu sehen, wie dieses Netzwerk funktioniert hat, wie auch engmaschig die Kontaktaufnahme auch war seitens Nord Stream, die Einflussnahme auch auf die Staatskanzlei, dass dort fertige Sprechzettel rübergegeben wurden für Argumentationen der Ministerpräsidenten, dass man sich da wirklich sehr, sehr eng abgestimmt hat. Das war schon sehr bemerkenswert. Und wie gesagt, die Frage, wer bei der Stiftungsgründung dort Regie geführt hat, ist immer noch offen.
Also für mich waren die wichtigsten Erkenntnisse durchaus, dass es Belege gibt, eine Einflussnahme, auch nach wie vor das Rätselraten, wie ist diese Stiftungssatzung überhaupt entstanden.
Ja, das sagen also Sebastian Ehlers von der CDU und René Domke von der FDP. Aber ich habe ja schon gesagt, es ist ganz spannend, wie unterschiedlich die Betrachtungsweisen da sind bei der Frage. Und wenn man dann bei der SPD mal nachfragt, da klingt das ganz anders. Da muss man sagen, die macht schon fast einen genervten Eindruck von dem Untersuchungsausschuss. Ihr Obmann, Thomas Krüger, der versteht eigentlich die ganze Aufregung nicht. Er meint, der Ausschuss habe bisher belegt, dass es kein Fehlverhalten gab, das habe man auch vorher gewusst und das sei vorher auch alles genauso transparent kommuniziert worden, also alles rund um die Stiftung, was der Zweck sei etc. pp. Aber hören wir da auch da mal rein.
Nein, den Ausschuss braucht es nicht und mich ärgert inzwischen, so wie von der Opposition dieses Ausschuss betrieben wird, auch, dass wir diesen Ausschuss haben, das will ich Ihnen gestehen. Es ärgert mich aber auch aus einem anderen Grund. So ein Ausschuss kostet über die 5 Jahre mehr als 7 Millionen Euro. Und wenn Sie sich mal vorstellen, Dinge, die öffentlich bekannt sind, die hier, um parteipolitisch Dinge skandalisieren zu können, hochgezogen werden für 7 Millionen Euro, das finde ich ist nicht gerechtfertigt.
Also das sagt Thomas Krüger von der SPD. Nochmal zur Einordnung. Nach den Kosten von diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss habe ich auch nachgefragt bei der Landtagsverwaltung in Schwerin. Und die schätzt, dass der Ausschuss in den Jahren 2022 bis 2024 circa 2,5 Millionen Euro gekostet hat. Also viel Geld, aber keine 7 Millionen. Und das sind laut Landtagsverwaltung vor allem Personalkosten.
Ja, und wenn wir das jetzt inhaltlich nochmal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, kann man, glaube ich, wirklich sagen, ein Nachweis für eine Straftat oder Korruption. Sowas hat der Untersuchungsausschuss bisher nicht erbracht. Es gab offensichtlich auch keine persönliche Vorteilsnahme, aber man kann sagen, der Ausschuss, der hat schon deutlich belegt und herausgearbeitet, wie Nord Stream 2 ganz stark Lobbyismus betrieben hat hier in Mecklenburg-Vorpommern, in der Politik und auch in der Gesellschaft.
Schröder, Scholz, Schwesig, die haben wir schon genannt vorhin. Sie alle sollen ja noch vorstellig werden, sind wirklich vorgeladen vor dem Ausschuss. Was heißt das denn? Also wie geht's jetzt weiter? Müssen die denn dann kommen überhaupt?
Ja, also die müssen kommen, sei denn sie können sich aus medizinischen Gründen nachweislich von der Sitzung abmelden
also
lassen.
Also wie vor Gericht ist das dann?
Aber genau, der Spielraum, der ist da sehr klein, also dass sie nicht kommen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Zu deiner Frage, wie es jetzt weitergeht, man muss sagen, eigentlich ist das Jahr 2025 pickepacke voll im U-Ausschuss. Wir sind ja noch in der Phase der sogenannten Beweisaufnahme, das heißt, es werden weiter Akten gesichtet und bestellt und teilweise auch noch vor Gericht eingeklagt und es werden vor allem noch richtig viele Zeugen gehört. Die werden fast wöchentlich jetzt freitags im U-Ausschuss vorgeladen und auf der Liste, da stehen wirklich noch richtig große Namen aus der Politik, zum Beispiel Peter Altmaier, der ehemalige Bundeswirtschaftsminister von der CDU, der ist vorgeladen. Das gleiche Sigmar Gabriel, der ehemalige Außenminister Deutschlands soll kommen. Kanzler Olaf Scholz, da hat sich jetzt der U-Ausschuss Ausschuss darauf verständigt, soll auch noch vorgeladen werden. Aber nicht nur auf der Bundesebene werden hier Vorladungen verteilt. Auch Landespolitiker müssen noch in den U-Ausschuss, in den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Das gilt zum Beispiel für den damaligen CDU-Wirtschaftsminister Harry Glawe oder auch die einstige Justizministerin Kathi Hoffmeister. In ihrem Ministerium, da lag oder liegt ja noch immer die Stiftungsaufsicht. Und auch der jetzige Innen- und frühere Energieminister Christian Pegel, der wird noch im U-Ausschuss auftauchen oder erscheinen müssen. Und die letzte Zeugin, Stand jetzt, die so geplant ist in der Aneinanderreihung, die ist dann Ministerpräsidentin Manuela Schwesig selbst zum Ende des Jahres. Also da ist noch eine ganze Latte an Terminen und dann sind wir quasi schon am Ende dieses Jahres. Und dann haben die Ausschussmitglieder die Aufgabe, den sogenannten Abschlussbericht zusammenzuschreiben, ob und wie das genau funktioniert, weil man muss sich da auch auf eine gemeinsame Lesart ja verständigen. Also das wird nochmal wahrscheinlich einige Zeit dauern. Aber dieser Abschlussbericht, der landet dann wiederum im Landtag, wird dort vorgestellt und debattiert, vermutlich gegen Ende der Legislatur. Und dann sind wir ja schon Mitte 2026 und im September 2026, da wird ja schon wieder ein neuer Landtag gewählt.
Ja, und für uns, wenn wir da im Ausschuss sind, ist das ja auch ganz spannend zu beobachten, was diese großen Namen dann eigentlich wirklich aussagen. Denn manche Experten sagen halt, wenn da jetzt so ein Gerhard Schröder kommt, das ist halt ein Politik- und Rhetorik-Profi, der lässt sich da jetzt durch so eine Vernehmung im Ausschuss nicht irgendwas entlocken, was er nicht eh bereit ist zu sagen.
Redet also, viel und sagt nichts, spannend. Ne? So
ungefähr. Möglicherweise, genau. Das ist halt das Spannende am Ende. Und dann ist ja die große Frage, was dann mit diesen Ergebnissen, mit dem Abschlussbericht, den Anna-Luja erwähnt hat, was damit dann eigentlich passiert und welche Schlüsse daraus gezogen werden, ob die Ergebnisse aus dem Ausschuss tatsächlich zum Beispiel auch Einfluss auf eine Wahl, auf die anstehende Landtagswahl dann haben könnte. Das bezweifelt zum Beispiel der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno sehr.
Ich gehe davon aus, dass die folgenlos bleiben. Es ist auch so, dass die Bevölkerung, so habe ich den Eindruck, sich wenig interessiert zeigt an dieser Thematik. Man hat ja im Moment auch wirklich andere Probleme, wirtschaftliche Probleme, immer noch Kriegsprobleme, siehe Ukraine, Inflation, Energie, sodass jetzt die Frage ist, wie ist das jetzt genau gelaufen mit der Klimastiftungsgründung für die meisten Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern vor allen Dingen relativ uninteressant ist.
Ja, ich kann es ja verstehen, das dauert ewig, ne? Jahre und ist wahnsinnig abstrakt und total kompliziert, ne, dass man da wirklich aussteigt irgendwann aus der Berichterstattung. Naja, wir hoffen jedenfalls, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen heute. Heißt jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, dieses Ergebnis, das interessiert da niemanden mehr. Ich meine, wir haben gerade gehört, 2,5 Millionen Euro, weniger als 7, aber immer noch einfach 2,5 Millionen Euro, immer noch wahnsinnig viel Geld. Der Ausschuss hat dann am Ende Geld gekostet, Menschen beschäftigt und das Ergebnis verpufft? Fragezeichen?
Ja, nun, es hängt so ein bisschen davon ab, was Politik und auch Gesellschaft mit den Ergebnissen machen, was sie bereit sind, daraus zu machen, sich damit, wie weit sie sich damit auseinandersetzen und vielleicht das aktuelle Handeln zu überprüfen und auch zu überprüfen, welche Lehren man daraus für die Zukunft ziehen kann. Es gibt Stimmen, die sagen, die Aufklärung, die jetzt stattfindet, zum Beispiel im Untersuchungsausschuss, die alleine reicht noch nicht. So sagt zum Beispiel Stefan Kreuzberger, Historiker mit dem Schwerpunkt Deutschland und Osteuropa an der Uni Rostock. Er sagt, da wäre durchaus noch mehr Aufklärung möglich, auch mit dem Blick, was man daraus auf Landes- und auf Bundesebene auch für die Zukunft lernen kann.
Idealzustand wäre eine Wissenschaftlerkommission von Experten, die einerseits die wissenschaftlichen Instrumentarien beherrschen, die unabhängig sind, die Materialien in Form von Aktenmaterialien, wie sie sich niedergeschlagen haben über diese Zeit, niederschlagen, aus dem Apparat, aus dem Regierungsapparat, aus dem Regierungshandeln einsehen und bewerten können, die Interviews führen, die Materialien der Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zusätzlich noch mit heranführen und die dann auf dieser Grundlage sich ein Urteil bilden, das aufarbeiten und am Ende auch publizieren, vielleicht sogar Empfehlungen dann auch daraus ableiten, was lässt sich sagen für künftiges Handeln in der Russlandpolitik. Und das gilt für das Land Mecklenburg-Vorpommern, das gilt aber auch in gleicher Weise für den Bund.
Ja, Dafür braucht man dann aber auch den entsprechenden Willen zur Aufklärung oder auch zur Aufarbeitung, sagte er dann so weiter. Er selbst sagt, auf der Bundesebene, da sei das noch nicht wirklich spürbar. Ist ja die Frage, wie sieht es dann hier auf Landesebene aus mit zum Beispiel solch einer unabhängigen Wissenschaftskommission, die er da in Aussicht stellt. Das wird wohl eher nichts. Zumindest hat Ministerpräsidentin Schwesig dem Vorschlag schon eine Absage erteilt. Ihre Russlandpolitik, die sei immer transparent gewesen.
Was mir im Kopf geblieben ist, ist das mit der Unabhängigkeit, was Professor Kreuzberger gesagt hat. Das ist auch, kam mir auch in den Sinn, Anna-Lu, als du vorhin erzählt hast, dass es natürlich auch immer Parteiinteressen sind, die da eine Rolle spielen. Ne? Noch ein kleiner Hinweis für alle, die sich hier mal beteiligen möchten, kleiner Einschub, das könnt ihr, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an mvimfokus@ndr.de. Da könnt ihr zum einen euren Senf über unsere Folgen loswerden, Kritik loswerden und zum anderen aber auch Themenvorschläge. Anna-Lu und Michael, lasst uns noch mal zum Kern des Ausschusses kommen, die Klimastiftung. Ministerpräsidentin Schwesig wollte sie ja unbedingt auflösen, Ex-Vorstand Sellering. Der wurde ja aber nicht müde zu betonen, das geht nicht. Es gibt sie also noch. Aber was macht sie jetzt?
Ja, es gab sogar einen Landtagsbeschluss zur Auflösung der Stiftung. Also da gab es eine parlamentarische Mehrheit für eben jenes Bestreben. Allerdings ist man nach, man muss fast sagen, unzähligen Rechtsgutachten von diversen Stiftungsexperten zu dem Schluss offensichtlich gekommen, dass das rechtlich nicht machbar ist. Also kurzum, die Stiftung gibt es noch und das wird auch so bleiben.
Aber das ist doch absurd. Ich meine, ich weiß, wenn man einen Verein auflösen möchte, das ist auch wahnsinnig kompliziert, aber irgendeine Möglichkeit muss es doch geben, oder?
Offenbar nicht. Also das ist wirklich durchgespielt worden mit, wie Anna-Lu auch sagt, verschiedenen Experten, Stiftungsexperten, die Gutachten erstellt haben. Und dann hat auch die Landtagspräsidentin nochmal den Auftrag bekommen, nochmal zu gucken, was geht eigentlich. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir machen da jetzt einen Strich drunter, die Stiftung bleibt. Was allerdings aufgelöst wurde, ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, also der Teil der Stiftung, der sich um den Bau, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 gekümmert hat, der diese vielen Millionen umgesetzt hat, ein Schiff besessen hat, Firmen beauftragt hat. Das ist alles, soweit es heißt, abgewickelt worden, nachdem es auch sehr viel Kritik dazu gab.
Ja, und jetzt aber nochmal zur eigentlichen Frage. Was macht die Stiftung denn dann jetzt noch? Geblieben ist jetzt der Teil, der die Projekte umsetzt, machen soll, die man vielleicht auch tatsächlich bei dem Namen der Stiftung für Klima- und Umweltschutz MV erwarten würde. Ja. Zum Beispiel gibt es ein Projekt für Seegraswiesen in der Ostsee. Die Stiftung hat auch ein Kinderbuch über die Krise auf der Wiese herausgebracht. Und es gibt diverse Projekte, die in Zusammenarbeit mit Kitas, mit Kleingartenvereinen realisiert werden. Zum Beispiel werden da Bäume gepflanzt.
Ja, und auch beim Vorstand hat sich etwas geändert. Das hat der ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering ja eigentlich häufig angekündigt, dass er zurücktreten wird und hat es dann aber lange nicht gemacht. Jetzt ist allerdings der komplette alte Vorstand tatsächlich nicht mehr im Amt. Sprich also Erwin Sellering, Werner Kuhn und Katja Enderlein, das Trio vom Beginn dieser Stiftung, das ist zurückgetreten. Und mittlerweile gibt es auch einen neuen Vorstand, Detlef Kurig und Christoph Morgen haben übernommen. Der eine oder andere hat den Namen vielleicht schon mal gehört. Detlef Kurig, der ehemalige Präsident des Landesbauernverbandes. Und Christoph Morgen kennt vielleicht die einen oder anderen, weil er der Insolvenzverwalter war, der sich hier um die MV-Werften gekümmert hat, als die in Insolvenz gegangen sind. Das ist jetzt der neue Vorstand dieser Stiftung.
Namen, die schon mal gefallen sind bei uns im Programm, in der Tat. Das alles, das habt ihr auch immer wieder fürs Nordmagazin aufbereitet und für NDR 1 Radio MV auch. Den Link zur Seite und den Beiträgen und Artikeln und so weiter von ndr.de/mv, den stelle ich euch dann auch nochmal in die Shownotes. So, Anna-Lu, Micha, vielen Dank erstmal, dass ihr euch immer diese Untersuchungsausschusssitzung reinzieht und dass ich es nicht machen muss. Und dass
es sind ihr das ja dann auch nicht nur wir, es gibt ja auch viele fleißige weitere Bienen hier im Landesfunkhaus in Schwerin.
Absolut, ja, stimmt, ihr macht das ja nicht alleine. Ich danke euch sehr, dass ihr bei mir wart, dass ihr uns erzählt habt, was jetzt so aktuell ist, warum das wahnsinnig spannend ist. Ist ja so ein bisschen wie ein Krimi, ne? Und ich danke euch vor allem, dass ihr das auch weiter im Blick behaltet. Anna-Lu Beckmann und Michael Klingemann aus der Redaktion Politik und Recherche. Danke euch.
Ja, danke dir.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Die Redaktion hatte Sief Stibbekohl.
So, und noch mehr zu den Hintergründen haben Anna-Lu und Micha schon mal ausführlich ausgearbeitet im Podcast Akte Nord Stream 2 Gas, Geld, Geheimnisse. Der ist sehr zu empfehlen, der ist richtig gut produziert, toll erzählt, ein bisschen wie ein Krimi. Und den findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, wie uns auch. Den Link, den stelle ich natürlich auch in die Shownotes. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.